Willkommen zum Diskurs der Perspektiven. Was wäre, wenn der Verkehrsstau, der Sie heute Morgen so richtig aufgehalten hat, also oder der Konflikt mit Ihrem Vorgesetzten und selbst das Gerät, auf dem Sie uns gerade zuhören, überhaupt nicht da draußen stattfindet?
Eine ziemlich steile These zum Einstieg.
Absolut. Aber genau das behandeln die Texte zur sogenannten Gewahrsamkeit, die wir uns heute ansehen. Die stellen nämlich eine ebenso erschütternde wie befreiende Behauptung auf, das gesamte physische Universum soll nichts weiter sein als eine Projektion.
Richtig. Aus diesem geometrischen Spiegel heraus.
Genau. Der Tetraederspiegel. Ein Spiegel im Zentrum unseres eigenen Bewusstseins, der alles nach außen wirft. Jeder Mensch, die Natur, alles ist laut diesen Texten lediglich das gespiegelte Licht unserer tiefsten unbewussten Überzeugungen.
Denn diese Prämisse ist ja der Kern unseres heutigen Konflikts in dieser Debatte. Wir haben hier dieses Konzept des Tetraederspiegels. Ein Rahmenwerk, das unsere alltägliche Erfahrung völlig auf den Kopf stellt. Aber die Frage ist doch, wie lesen wir dieses Material?
Ja, und die intellektuelle Bruchlinie zwischen uns könnte da heute wohl nicht schärfer sein. Fordert der Text uns auf, das wirklich wörtlich zu nehmen?
Ich sage nein.
Und ich vertrete hier eine kompromisslose Position. Ja? Es ist eine buchstäbliche, metaphysische Projektion. Das Bewusstsein bedient sich physikalischer und quantenmechanischer Mechanismen, um wirklich Materie zu formen. Das ist keine Metapher, das ist radikale, physische Weltgestaltung.
Naja, ich komme da aus einer völlig anderen Richtung, wie du dir denken kannst. Ich lese diesen Text als ein brillantes, aber eben metaphorisches Rahmenwerk. Es geht um extrem komplexe kognitive Filtermechanismen.
Nur kognitiv?
Ja, kognitiv und psychologisch. Es beschreibt die Rücknahme psychologischer Projektionen zur Ganzwerdung der Psyche. Der Text postuliert aber keine magische Erschaffung der physikalischen Materie aus dem Nichts. Es geht um eine Veränderung der subjektiven Wahrnehmung, nicht um das Umschreiben der Physik.
Also lass uns dann nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn wir das Kapitel über das Spiegelkabinett aufschlagen, dann lässt der Autor absolut keinen Raum für deine psychologischen Relativierungen.
Findest du?
Ja, absolut. Es heißt dort wörtlich, und das ist unmissverständlich, es gibt kein Draußen. Der Mensch wird als spiritueller Funke beschrieben, der eine perfekte geometrische Struktur um sich aufbaut. Eben diesen dreidimensionalen Tetraederspiegel. Dieser Spiegel ist eine Art metaphysischer Projektor. Er bricht unsere Gedanken und wirft sie als feste, greifbare Materie nach außen. Und das geschieht nicht durch bloße Wahrnehmungsverschiebung,
sondern
durch das, was der Text hebräische Klangenergien nennt, also Schöpfungsgeometrie. Es geht hier nicht darum, dass wir vor dem Einschlafen ein bisschen entspannen. Die fundamentale Idee ist, dass der Bauplan unserer Realität aus akustischen Schwingungsfrequenzen besteht.
Okay, Moment.
Lass mich das kurz zu Ende führen. Wenn sich unser innerer Zustand ändert, ändert sich dieser Schwingungscode. Es ist quasi, als würde man das göttliche BIOS umschreiben. Und das bootet dann die objektive Hardware der Realität völlig neu.
Ich sehe ja, wie du von der BIOS-Analogie direkt auf diese metaphysische Ebene springst. Aber das kaufe ich einfach nicht. Nicht in dieser wörtlichen Absolutheit.
Warum nicht? Es steht so da.
Weil du die handfeste Biologie ignorierst, die der Text selbst als Fundament anbietet. Die geniale Stärke dieses Materials ist doch gerade, dass es Mystik mit Neurowissenschaft verknüpft. Im selben Atemzug, in dem von Frequenzen gesprochen wird, verweist der Text auf das retikuläre Aktivierungssystem, das ARS.
Er verweist darauf, ja, aber er reduziert den Vorgang nicht darauf.
Er nutzt es als den primären Mechanismus. Das RAS ist der biologische Türsteher unseres Gehirns. Es filtert jede Sekunde Millionen von Sinneseindrücken.
Klar, die klassische rote Auto-Analogie?
Genau. Wenn du dir ein rotes Auto kaufst, siehst du plötzlich überall rote Autos. Nicht, weil das Universum auf magische Weise mehr rote Autos für dich erschaffen hat, sondern weil dein RAS diesen Filter geöffnet hat. Wenn der Text also sagt, wir erschaffen die Welt neu, meint er eigentlich, die Außenwelt ändert sich scheinbar, weil wir aufhören, die Fülle auszublenden. Es ist ein neurobiologischer Filter, keine Neuanordnung subatomarer Teilchen.
Du versuchst hier ein multidimensionales Konzept in eine rein neurologische Zwangsjacke zu stecken.
Eine Zwangsjacke. Das ist Wissenschaft.
Aber wenn es nur um das Ausblenden von Informationen ginge, dann bräuchte der Text das Doppelspaltexperiment aus der Quantenphysik nicht so detailliert heranzuziehen.
Ah, jetzt kommt die Quantenphysik.
Ja, weil der Text messerscharf argumentiert. Auf subatomarer Ebene verhalten sich Teilchen wie unendliche Wellen voller Möglichkeiten, solange niemand hinsieht. Erst durch den wertfreien Akt der gezielten Beobachtung kollabiert dieses Feld zu einer festen Realität.
Richtig, auf subatomarer Ebene.
Aber der Beobachtereffekt ist hier fundamental. Wenn meine Gedanken reine Energie sind, die im Tetraederspiegel gebrochen werden, dann bewirkt dieser Beobachtereffekt die Erschaffung von Materie. Das geht weit über dein rotes Auto hinaus.
Weißt du, das ist ein extrem populärer, aber hochgradig problematischer Brückenschlag.
Inwiefern?
Du begehst hier, oder vielmehr deine wörtliche Lesart, begeht hier einen klassischen kategorialen Fehler. Man kann Quantenverhalten nicht einfach eins zu eins auf den Alltag übertragen.
Der Text tut genau das.
Ein Elektron, das durch zwei Spalten fliegt, ist etwas völlig anderes als ein ausgewachsener Konflikt mit deinem Nachbarn. Oder der Kontostand auf deiner Bank. Ein Kontostand ist kein quantenmechanisches Wahrscheinlichkeitsfeld, das erst kollabiert, wenn du die App öffnest.
Auf einer fundamentalen physikalischen Ebene ist der exakt das. Und das ist genau die unbequeme Wahrheit, die der Text uns zumutet.
Nein, nein, die Brücke zur Biologie im Text existiert genau deshalb, um uns vor dieser esoterischen Fehlinterpretation zu bewahren. Der Beobachtereffekt im Alltag ist keine Quantenmagie, sondern kognitive Resonanz.
Kognitive Resonanz?
Ja.
Die Realität, die da kollabiert, ist unsere erlebte, subjektive Realität. Wenn das Gehirn angstfrei ist, ändert sich nicht die Anordnung der Atome im Raum, sondern wie unser System Chancen und Gefahren erkennt.
Aber wenn es reine Biologie und Interaktion wäre, wie erklärst du dann den enormen Stellenwert des Hypnagogenfensters?
Die Phase vor dem Einschlafen.
Exakt. Der Text widmet diesen 17 Minuten vor dem Schlaf eine immense Bedeutung. Der Wächter des Egos verschwindet, weil die Gehirnwellen sich verlangsamen. Das Unbewusste nimmt in diesem Moment gefühlte Bilder als absolute Realität an.
Soweit stimme ich dir zu.
Der Text sagt eben nicht, entspann dich, damit du morgen netter zu deinem Chef bist. Er sagt, in diesem Zeitfenster speist du neue Koordinaten direkt in den Tetraederspiegel ein. Während der Körper physisch ruht, formieren sich die Schöpfungsenergien neu.
Und das nimmst du wörtlich?
Wenn ich am nächsten Morgen aufwache, hat sich der Film der Realität umstrukturiert. Noch bevor ich ein Wort gesprochen habe. Da treten Synchronizitäten auf, die keine kausale, physische Verbindung zu meiner Biologie haben können. Das ist ein Umschreiben der Hardware, kein Trick zur Stressreduktion.
Ich bestreite überhaupt nicht die enorme Wichtigkeit dieses Fensters. Aber schauen wir uns doch mal genau an, was da passiert.
Bitte.
Was verlangt der Text von uns? Er verlangt keine magischen Beschwörungsformeln. Er verlangt, dass wir die gewünschte Szene fühlen, bis, und ich zitiere, die Enge in der Brust sich löst, die Schultern sinken und ein absichtsloses Lächeln erscheint.
Ja.
Das ist die präzise Definition von profunder somatischer Regulation.
Und schon wieder reduzierst du es auf den physischen Körper.
Weil der Körper das Instrument unserer Erfahrung ist. Das Gehirn gleitet vom Beta in den Alpha- und schließlich Theta-Zustand. Eine neurologische Phase extrem hoher Plastizität. Du senkst den Cortisolspiegel, das Gehirn wird umprogrammiert, ja, aber auf der Ebene synaptischer Verbindungen.
Das greift einfach zu kurz.
Lass mich noch diesen einen Punkt machen. Das bringt uns doch zur Kernaufgabe des spirituell Suchenden. Gewahrsamkeit bedeutet laut Text, aufzuhören, den eigenen Avatar im Film moralisch optimieren zu wollen.
Richtig. Der Text nennt das den Einmischungsglitch. Ein faszinierendes Konzept. Aber ich ahne schon, dass du auch das wieder psychologisieren wirst.
Weil es tiefenpsychologisch hochgradig präzise ist. Stell dir vor, du spielst ein Videospiel.
Okay.
Deine Figur nahst immer wieder gegen eine Mauer. Was machst du? Du benutzt den Controller in deinen Händen. Was du nicht tust, ist aufzustehen und mit den Fingern auf den Pixeln des Monitors herumzudrücken.
Das wäre in der Tat absurd.
Aber im echten Leben machen wir genau das. Wir schreien den Stau an, wir drücken pausenlos auf dem Monitor herum. Der Text argumentiert, das ist der Glitch. Wenn wir den Kampf einstellen, fließt die gebundene Energie zurück in unser System. Das ist pure Alchemie im Sinne von C.G. Jung.
Die Rücknahme der Schattenprojektion.
Ganz genau. Wir entziehen dem unintegrierten Schatten die Nahrung im Außen.
Ich stimme dir ja zu, dass diese Videospielmetapher hervorragend beschreibt, wie wir uns verhalten sollen. Aber die Begründung, warum das funktioniert, greift bei Jung viel zu kurz.
Wieso?
Weil der Text die klassische analytische Psychologie genau an dem Punkt verlässt, wo er die Ebene der lurianischen Kabbala betritt. Wir müssen hier über Tikkun Olam sprechen. Die Reparatur der Gefäße. Das ist kein psychologisches Modell, das ist Kosmologie.
Mhm, die zersplitterten Lichtfunken.
Ja, laut diesem Prinzip liegen zersplitterte Lichtfunken der ursprünglichen Schöpfungsharmonie in unserer Biografie verstreut. Wir empfinden sie als unsere schmerzhafte Vergangenheit, als Traumata.
Richtig, als schweres emotionales Gepäck.
Aber der Mechanismus der Heilung ist ein anderer, metaphysischer Natur. Wenn der wache Beobachter im Jetzt diese Funken sammelt, transmutiert er buchstäblich die energetische Signatur seiner gesamten Zeitlinie.
Also eine Zeitreise?
Der Text beschreibt das als Alchemie der Zeitleitung. Die Veränderung der Vergangenheit im Jetzt projiziert augenblicklich eine völlig neue Resonanz in die Zukunft. Die horizontale Zeitachse wird als Illusion entlarvt.
Okay.
Wenn du im Jetzt das Trauma heilst, schreibst du den Code der Vergangenheit um, sodass er in der Zukunft keine physischen Blockaden mehr rendert. Das ist metaphysische Realitätsgestaltung, kein bloßes Reframing beim Therapeuten.
Weißt du, das ist eine poetisch wirklich überwältigende Ontologie. Aber holen wir das doch mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Was bedeutet das in der Praxis?
Es bedeutet...
Gehen wir davon aus, dass wir historische Fakten physisch ausradieren. Nein. Die Taten im Film deines Lebens werden nicht rückwirkend gelöscht. Wenn wir alte Traumata integrieren, entziehen wir diesen Erinnerungen einfach ihre blinde, kausale Macht über uns im Hier und Jetzt.
Du reduzierst Tikkun Olam auf banale Stressbewältigung.
Ich übersetze es in die geliebte menschliche Erfahrung. Eine traumatische Erinnerung fungiert oft wie ein unbarmherziges Schicksal, das uns immer wieder in toxische Muster zwingt. Wenn du das als chemisch in das Gold der psychologischen Reife verwandelst, befreist du dich.
Mhm.
Wir reparieren die zerbrochenen Gefäße unserer eigenen inneren Integrität. Dafür brauchen wir doch keine Zeitmaschinen-Metaphysik.
Naja, auch wenn wir den Mechanismus völlig unterschiedlich deuten, führt uns diese Befreiung ja zur vielleicht anspruchsvollsten Konsequenz des gesamten Textes, die Endstation der Gewahrsamkeit.
Ah, du meinst das Prinzip der vollkommenen Stille.
Genau. Das Prinzip, dass das Quellenmaterial so lapidar wie tiefgreifend als kein Falsch definiert.
Ein Konzept, das bei vielen Lesern enormen Widerstand auslöst.
Natürlich tut es das, weil das Ego von Reibung lebt. Aber wenn man das Axiom akzeptiert, dass die gesamte Außenwelt kompromisslos aus dem eigenen Zentrum projiziert wird, gebrochen durch den Tetraederspiegel, dann muss zwingend die Illusion der Trennung kollabieren.
Mhm.
Jede Begegnung, jede existenzielle Krise des Avatars ist eine millimetergenaue Wegmarkierung. Sie wird konstruiert von der eigenen unbewussten Schöpferquelle. Das bedeutet logischerweise, in der unendlichen Tiefe der Matrix kann überhaupt kein Fehler existieren.
Kein Falsch.
Richtig. Das absolute Einverständnis mit dem, was ist, beendet den endlosen Kampf. Weil alles aus dem einen entspringt, ist unter der Gnade der Urquelle alles bereits erlöst.
Da bin ich absolut an Bord, was die transformative Wucht dieser Haltung angeht. Ob wir das nun als kosmisch-metaphysische Wahrheit begreifen, wie du es tust.
Was es ist.
Oder eben als radikales psychologisches Werkzeug, wie ich es sehe. Das Prinzip kein Falsch bietet eine beispiellose Entlastung. Es durchtrennt den gordischen Knoten unseres horizontalen Überlebensmodus. Und der Ego glaubt ja pausenlos, es müsse die Welt kontrollieren.
Es ist der Wahn, der Avatar hätte einen freien Willen, um Dinge erzwingen zu können.
Exakt. Und wenn wir diese Illusion aufgeben, dann kollabiert der Stress. Es ermöglicht unserem System, unbeschwert durch die Kulissen des Alltags zu gleiten. Wir hören auf, den Pixeln auf dem Monitor die Schuld zu geben.
Eine Gelassenheit, die laut dem Epilog zur ultimativen Meisterschaft führt. Der Text beschreibt ja, wie alle Kulissen des Alltagsfilms in sich zusammenstürzen. Sogar die verkrusteten Dogmen institutioneller Religion.
Mhm. Ein massiver kultureller Rundumschlag am Ende.
Ja, und das bringt uns im Grunde auch schon zum Resümee unseres Diskurses heute. Für mich bleibt die Beweisführung des Textes unerschütterlich. Wir haben es mit einer kompromisslosen metaphysischen Realität zu tun. Das Gewahrsein ist der Projektor, gestützt durch Quantenmechanik.
Und ich bleibe dabei, dass diese Lesart die Eleganz des Textes unterschätzt.
Unterschätzt?
Ja. Weil sie ihn in die Esoterik drängt. Seine wahre Genialität liegt in der Synthese. Er verwebt spirituelle Mystik präzise mit überprüfbarer Neurowissenschaft und Psychologie. Der Text ist eine hochinnovative Bedienungsanleitung für den menschlichen Geist, ganz ohne die Physik außer Kraft zu setzen.
Also gut. Auch wenn unsere ontologischen Fundamente, das Wie und das Warum in dieser Debatte meilenweit auseinanderliegen, ist es doch bemerkenswert, worauf wir uns einigen können.
Das stimmt.
Die praktische Konsequenz für den spirituell Suchenden ist in beiden Modellen absolut identisch. Ob sie nun das Universum physisch neu erschaffen oder lediglich ihre Erfahrungswelt umprogrammieren, die Handlungsempfehlung bleibt dieselbe.
Daran gibt es keinen Zweifel. Der einzige Ausweg aus dem Drama ist der Rückzug aus dem reaktiven Widerstand, um den Text zu zitieren, drüber lachen und zurücktreten. Den wertfreien Beobachter etablieren, anstatt die Reflexionen im Spiegelkabinett zu manipulieren.
Wir haben heute wirklich nur an der Oberfläche dieser Konzepte gekratzt. Das Material birgt noch Dimensionen wie das bewusste Weiterträumen eines Nachttraums im Tagtraum.
Oh ja, das ist keine Lektion, die man einmal liest. Das alchemistische Labor des Geistes schließt nie.
So ist es. Und damit entlassen wir Sie aus unserem heutigen Diskurs mit einer kleinen intellektuellen Herausforderung. Wenn Sie das nächste Mal in die Welt blicken auf einen Konflikt oder in die Augen einer anderen Person, halten Sie inne. Fragen Sie sich, blicken Sie hier wirklich auf harte, objektive Materie oder schauen Sie in diesem Moment direkt in Ihren eigenen, perfekt kalibrierten Spiegel?